Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Susanne Burg, guten Tag und herzlich willkommen beim Casual Friday, unserer Popkulturrunde am Freitag. Wir besprechen drei Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben. Und die besprechen wir zusammen mit zwei Gästen. Das sind heute die Journalistin und Sektionsleiterin der Perspektive Deutsches Kino der Berlinale, Jenny Zilker, und der Autor und Filmkritiker Jörg Buttgereit. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, die Themen, die ihr mitgebracht haben, haben dann auch beide nicht ganz überraschend mit Film zu tun. Jenny, bei dir ist es ein Film, der jetzt in den Kinos läuft.
Genau, The Whale, Darren Aronofsky mit Brendan Fraser, Oscar nominiert, Oscar ausgepreist für seine Rolle da als übergewichtiger Mann.
Genau, und Jörg, bei dir ist es ein Comic?
Genau, ein Comic übers Filmemachen mit dem schönen exploitativen Titel Blood of the Virgin, also das Blut der Jungfrau. Ist aber mehr als Horror.
Na, wenn das nicht schon ein guter Teaser ist. Wir sprechen dann auch noch über eine neue Personalie. Berlin hat einen neuen Kultursenator. Der kommt aus der Musikbranche und hat einiges vor Joe Cialo.
Ich glaube, wenn man nach vorne denkt und Impulse setzen möchte, und es gibt viele Bereiche, wo man Impulse setzen kann in der Kultur. Ja, also beispielsweise, wenn ich an die Clubszene denke, das ist total wichtig, dass wir die Cluborte hier in Berlin mal als Kulturstätten mal endlich anerkennen.
Also die Clubs als Kulturstätten anerkennen, was dieser Kultursenator in Berlin vorhat. Auch darum wird es gehen. Wir sind im Casual Friday mit Jörg Buttgereit und Jenny Zilker und ihr beide habt ein Thema mitgebracht, das euch beschäftigt. Jenny, bei dir ist das ein Film, der in dieser Woche angelaufen ist, The Whale von Darren Aronofsky. Was darin hat dich denn beschäftigt?
Naja, ich war sehr neugierig auf den Film, war dann auch schon auch begeistert. Es ist eine Theateradaption, also eigentlich eine Buchadaption, das aus dem Buch wurde ein Theaterstück gemacht. Darren Aronofsky hat es dann als Kammerspiel passend zum Thema adaptiert. Es geht um einen sehr, sehr adipösen Mann, also einen sehr, sehr stark übergewichtigen Mann, gespielt von Brendan Fraser, der online Literaturkurse gibt und dabei die Kamera ausgeschaltet lässt. Das ist in der ersten Szene schon wirklich großartig, wie man merkt, also der Mann will sich nicht zeigen, also er versteckt sich. Im Prinzip versteckt er sich auch in diesen Massen von Körper. Also wir sprechen von richtig mehreren hunderten Kilo, nicht ein bisschen dicker, sondern eben riesen.
300 Kilo, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Soll es so sein. Mhm. Und er ist ein unglücklicher Mensch. Man kriegt mit, er ist traurig, weil sein Ex-Partner oder sein Partner gestorben ist. Und es gibt aber auch eine Familie, die noch irgendwo ist. Dann kommt irgendwann seine Tochter zu Besuch. Es kommt auch ein Sektenmensch immer zu Besuch, also ein sehr stark religiöser Mensch aus einer Sekte, der ihn irgendwie mit ihm reden will. Und es kommt immer seine gute Freundin, zu der das Verhältnis auch eine große Rolle spielt, die ihn auch immer, die ihm die ganze Zeit schon sagt, du bist viel zu übergewichtig und das ist gesundheitlich problematisch für dich. Vielleicht kann man da mal kurz reinhören.
Charlie, du musst ins Krankenhaus, so geht das nicht mehr weiter.
Um Zehntausende Dollar an Krankenhausrechnungen anzuhäufen, die ich niemals zurückzahlen kann. Niemals.
Das betrifft auch mich. Weißt du das? Du bist mein Freund.
Ich weiß. Es tut mir leid.
Wenn du noch einmal sagst, es tut mir leid, ramme ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir.
Na los, es kann eh nichts passieren. Meine Organe haben ein 60 Zentimeter Schutzschild.
Immer wieder schockierend, das auf Deutsch zu hören.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist.
Aber wir hören also Hong Chau als seine gute Freundin und natürlich geht es nicht um die Gefahren des Dickseins, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um einen sehr verletzten Menschen, der seine Trauer überhaupt nicht wechseln kann und überhaupt nicht damit umgehen kann und so verletzt ist, dass er halt sich im Prinzip ein Schutzschild angefressen hat und trotz Hilfe und trotz Co-Addiction seiner Freundin, die ja eigentlich ihn auch darin bestärkt, so dick zu sein, die sagt zwar, das ist gefährlich, aber immerhin kommt sie immer wieder und bringt ihm auch Essen. Also so ein klassischer Fall von Co-Addiction, es trotzdem dann einfach irgendwie nicht schafft, da wieder rauszukommen. Es ist ein sehr, sehr trauriger Film und es ist sehr, sehr eindringlich gespielt von Brendan Fraser.
Jörg, du hast ihn dir ja extra auch nochmal angeschaut. Es ist ja wirklich ein Kammerspiel. Man ist die ganze Zeit in diesem Raum. Manchmal kommt auch noch ein Pizzabote vorbei, der legt dann die Pizza vor die Tür. Was hat der Film mit dir angestellt?
Also ich konnte den tatsächlich am letzten Dienstag hier bei der Premiere in Anwesenheit des Hauptdarstellers Brendan Fraser sehen und das hat natürlich nochmal so einen extra Kick, wenn der danach dünn mit so einem ganz kleinen Bierbäuchlein auf die Bühne kommt. Und das ist natürlich total anrührend. Ich fand den Film trotzdem sehr kalkuliert. Also er ist so richtig, wie das die professionellen Filmemacher so machen, so auf den Punkt, bitte weinen Sie jetzt. Jetzt kommt die Szene, die dann bei den Oscars dafür sorgen wird, dass der Hauptdarsteller auch seinen Preis bekommt. War sehr durchkonstruiert, aber was mich total fasziniert hat, ist, dass die Hong Chau, also seine Freundin, ihm ja im Prinzip auch ein Todesurteil übermittelt und damit aber irgendwie d'accord geht. Diese Zumutung, die er dann auch seiner Tochter zumutet, die auch eine Rolle spielt, dass er bald sterben wird, dass alle in seinem Umfeld in dem Bewusstsein mit ihm umgehen, dass er bald sterben wird. Diese Zumutung des nahenden Todes, die hat mich ziemlich fasziniert. Und die ist ja eigentlich, also für mich ist diese übergewichtige Sache auch eher so eine Kamikaze-Aktion, die der da macht, ne? Und mich hatte total erinnert an einen Film, den Aronofsky schon 2008 gemacht hat, wo es eigentlich um eine ähnliche Situation geht, The Wrestler mit Mickey Rourke. Da gibt's auch die Tochter, da gibt's auch diese selbstzerstörerische. Nur Mickey Rourke musste sich eben keinen Fettsuit anziehen. Der ist schon diese gebrochene Figur. Und auch hier haben wir wieder jemanden, den Darren Aronofsky sozusagen den Scherbenhaufen einer Karriere nochmal aufsammelt und ihn präsentiert. Also das hat auch was Exploitatives in dieser Schlüssigkeit. Aber ja, wenn man einen Film über eine 300-Kilo-Person macht, dann ist das trotzdem auch Exploitation, würde ich sagen.
Ich stimme dir total zu. Also mich hat auch der Pathos am Ende etwas rausgestoßen. Also es ist ein sehr konstruierter Pathos am Ende. Aber natürlich ist diese Fettleibigkeit ein Symbol. Also das ist tatsächlich, wie du sagst, man sieht jemandem Suizidalen zu. Und egal welche Sucht es ist, jede Sucht bedeutet, dass jemand sich vor deinen Augen umbringt, ne, wenn du damit beteiligt bist. Und das macht der Mann auch. Er ist trotzdem ein positiver Held. Also er ist absolut jemand, mit dem man mitfühlt, weil er wirklich auch sympathisch ist und total sensibel und lustig, haben wir ja gerade auch gehört und so. Also insofern ist es ein positiver Held und es gab Vorwürfe gegen diesen Film, die auf Fettshaming sich beziehen, also von wegen, das wird so genau gezeigt und das ist ja auch, die Figur dieses Mannes ist ein Problem und wird da so dargestellt. Die konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil ich so denke, natürlich darf man die Geschichte erzählen eines übergewichtigen Mannes und der sieht dann so aus und bewegt sich so und natürlich steht vor jeder Art von diesem riesen Übergewicht ein falscher Umgang mit Essen oder ein komischer Umgang mit Essen, der darin besteht, dass man sich halt riesen Portionen von ungesundem Zeug zu jeder möglichen Situation reinzieht und das darf man natürlich zeigen, wenn das der Held ist, wieso soll man das nicht zeigen?
Da war auch, glaube ich, der Vorwurf, nun gibt es mal einen fettleibigen Mann im Kino und ausgerechnet der ist wieder mit Problemen überwältigt und so
aber
weiter.
Aber es ist ja auch ein Problem, ein körperliches Problem. Ja. Und das darf man natürlich, genauso wie man auch jemand anders, der verletzt ist oder schwach ist oder Schwächen hat, zeigen kann. Das ist ein toller Held. Ein Held muss Schwächen haben, um ihn zu lieben. Ne?
Also Darren Aronofsky hat wohl auch viel über Fettleibigkeit recherchiert für den Film, hat auch Kontakt gehabt mit einem Aktionsbündnis Adipositas, die Obesity Action Coalition. Aber diese Debatte in den USA, die gab es eben. Ich habe mit Darren Aronofsky sprechen können und ich habe ihn auch auf diese Debatte angesprochen. Er hat da zu Folgendes gesagt.
It's mostly by people who haven't seen the movie. And the film is an exercise in empathy.
Das kommt ja vor allem von Leuten, die den Film nicht gesehen haben. Ein Film ist immer eine Frage von Empathie. Alle, die den Film gesehen haben, auch unsere Berater von der Obesity Action Coalition, glauben, dass der Film Menschenleben retten wird. Es ist bewiesen, dass Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, auf Vorurteile stoßen, wenn sie um medizinische Hilfe bitten. Sie erhalten einfach nicht die gleiche Behandlung wie andere Menschen. Ärzte, die Charlie im Film gesehen haben und mit ihm fühlen, werden diese ungleiche Behandlung in Zukunft ändern. Charlie ist der erste Filmprotagonist, der mit Fettleibigkeit leben muss, der keine Klischeefigur, kein Bösewicht oder keine Witzfigur ist. Charlie wird mit viel Zärtlichkeit und Liebenswürdigkeit dargestellt. Und die Figur, die der Autor Sam Hunter hier geschaffen hat, ist so zutiefst menschlich, dass es einfach schade ist, dass diese Debatte überhaupt aufkommen konnte.
Ja, also eine zutiefst menschliche Figur, die Darren Aronofsky da auf die Leinwand gebracht hat. Eine Übung an Empathie und eine auch, die Menschenleben retten wird. Geht ihr damit d'accord?
Mir ist eigentlich die Fettleibigkeit eigentlich relativ egal. Also es geht gar nicht so sehr um die Darstellung von das. Klar geht es auch darum und das macht das Ganze monströs. Deswegen schaut man auch hin. Das hat auch wirklich was Exploitatives. Aber eigentlich ist es ein Trick, um die Leute reinzuziehen. Also um neugierig zu machen. Ich möchte gerne diesen dicken Menschen sehen, aber dann sehe ich halt die Geschichte, wo es wirklich um Empathie geht und um Mitfühlen. Was noch ein anderer Aspekt an dem Film ist, der mir ja auch eigentlich weniger gefallen ist, ist dieses extrem biblische, was irgendwie dahinter steckt. Also dieser Wal, das ist ja nicht nur Moby Dick als Wal, sondern es gibt natürlich auch Jonah an den Wal, also den biblischen Wal und das kommt eben immer dieser Sektenmensch. Es geht ganz viel um Glauben. Das war mir, also mir persönlich als thematisch oder biblisch-symbolisch fast ein bisschen zu viel. Also ich habe dann irgendwann am Ende gedacht, ja, jetzt kommt die Erlösung, diese ganzen Worte Vergebung, Vergebung, Erlösung und so, die sind da alle, stecken da tief mhm. drin. Andererseits, finde ich, hat mich das auch wieder an so Tennessee Williams erinnert, ne? Also an so eine totale Dramatik, die auch mit dem eigenen, mit dem Kaputtsein, weil man nicht genau weiß, man will was anderes, man will gut sein, aber man schafft es nicht und so. Also ich bin halt eine orthodoxe Atheistin, deswegen sind immer solche Sachen manchmal zu viel, aber ich sehe, dass das deswegen die Fallhöhe in diesem Film sehr groß macht und das finde ich wiederum sehr, sehr gut dann.
Ich habe auch eine Kritik gelesen, wo wirklich steht, dass er am Schluss im Grunde durch den Glauben erlöst wird. So habe ich den überhaupt nicht.
Doch, das wird dann ja, wir wollen den Schluss ja nicht erzählen.
Ich hatte eher den Eindruck, dass sie sich da rausschummeln, weil sie einfach nicht zeigen wollen, wie der Wal auf dem Trockenen liegt am Schluss. Aber
ja, aber es ist ja, hat ja was mit Licht zu tun dann am Ende und so. Das hat
ja, aber
sehr,
das Ende kann man streiten, aber dieser Grundansatz, dass es um die Frage von Erlösung geht, beziehungsweise um die Frage in Anbetracht des Todes, von dem er ja weiß, was kann er da noch an Beziehungen jetzt kitten? Denn es ist ja die Beziehung zu seiner Tochter, die ihm besonders ein schlechtes Gewissen macht, weil er die verlassen hat, um dann eben mit einem neuen Partner zusammen zu sein. Diese Spannung, die sich daraus ergibt, jahrelang hat er sich nicht gekümmert, aber jetzt will er plötzlich noch was gut machen. Ich finde, da ist diese Frage nach Erlösung irgendwie in dieser dramatischen Spannung, löst sich das für mich ganz gut auf.
Ich finde, noch einen ganz wichtigen Aspekt finde ich, das ist ja ein schwuler Körper, der gezeigt wird und das finde ich auch, das finde ich auch richtig gut. Ein schwuler, unattraktiver, nicht hedonistischer Körper, sondern ein und auch kein ekliger alter Mann, der irgendwie junge Jungs anguckt, sondern das ist einfach ein schwuler Körper, der das ist aber völlig egal. Ne? Also das ist natürlich, spielt das eine Rolle im Zusammenhang mit der Tochter und der Ex-Frau und so. Er weiß dann irgendwann, hat er ein Coming-out oder hatte halt diesen Mann und ist damit glücklich, mit dem glücklich geworden. Aber das eigentlich am Rande ist auch was Tennessee Williams-mäßiges. Übrigens, das sind ja alles so klassische Tennessee Williams-Motive. Aber das gefällt mir auch sehr gut, dass der schwule Körper hier, also zwar klischeehaft leiden muss, das ist ja oft früher in Filmen über schwule Charaktere so gewesen, aber trotzdem spielt es eigentlich eine Nebenrolle und das ist ein sehr untypischer schwuler Körper und das gefällt mir auch gut.
Spiegelt sich natürlich auch ein bisschen mit der Biografie von Brendan Fraser einfach dieses Coming Out, was er jetzt, oder dieses Comeback, was er jetzt hat. Und was mich ein bisschen fasziniert hat, und da musste ich gerade dran denken, als wir diese deutsche Synchro kurz gehört haben. Der Synchronsprecher hat ja das Gewicht mitgespielt. Das macht Brendan Fraser aber eigentlich nicht. Mhm. Ich finde eigentlich, dass er in diesem Fettsuit steckt, aber sich eigentlich viel zu agil und viel zu lebendig präsentiert. Das heißt, ich glaube, er hat auch wirklich sich selbst nicht unter diesem Fettsuit vergessen. Also er ist schon dieser Narzissmus eines Megastars, der hat ja in der Mumien-Trilogie und so auch sehr körperliche Figuren gespielt. Da hat er seinen eigenen Akzent nicht vergessen.
Naja, ich glaube, das haben die auch gemeinsam erarbeitet. Darüber hatte ich mit Darren Aronofsky auch gesprochen. Das war ihm wohl sehr wichtig, dass dieser Fettsuit, das war ja kein Suit, das waren ganz viele Prothesen, das war Maske, aber eben keine Maske, die sein Gesicht bedeckt hat. Er wollte immer, dass das Gesicht komplett Brendan Fraser ist. Und ich finde, diese Spannung aus diesem gewaltigen Körper und der Feinheit des mimischen Ausdrucks ist wirklich grandios. Also das
man
ist
glaubt,
eben,
dass der Schweiß echt ist, weil er eben diesen Anzug anhat.
Ja, ist es wahrscheinlich auch.
Ja.
Was ja auch interessant ist, worüber wir vielleicht auch noch kurz sprechen können, The Whale ist im Verleih von A24, das ist eine Produktionsfirma, ein Verleih mit Sitz in New York, L.A. Die sind ja quasi in den letzten 10 Jahren zu dem Aushängeschild für hippe Filmprojekte geworden. Also haben ja auch quasi einen Fanclub, sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, für eine Produktionsfirma, ja, die haben wahnsinnig tolle, die besten Filme der letzten Jahre, muss ich wirklich sagen, produziert. Die haben alle, Andrea Arnold, Sean Baker, Harmony Korine, die haben Joanna Hawke, eine der besten Regisseurinnen, die ich kenne, haben auch überhaupt keine Angst vor Genre, also haben sich immer mit Schlauem, also Thinking Man's Horror viel beschäftigt, haben den ersten Aronofsky-Film auch schon produziert, Pi. Und also ich finde die auch wirklich großartig. Es sind zwei weiße Männer, mittelalte weiße Männer, aber die sind auch extrem um Diversität bemüht. Ich habe gerade Talk to Me gesehen, neuer Horrorfilm, von denen auch mit ganz ungewöhnlichen, diversen DarstellerInnen. Also ich finde die wirklich gut. Ich würde auch sagen, ich bin auch einer aus dem Fanclub und die sollen ruhig so weitermachen. Die haben wirklich haben wirklich einen guten Geschmack, muss man einfach sagen. Das sind schlaue New Yorker Jungs so.
Waren ja auch die großen Abräumer bei den Oscars.
Genau,
nicht nur
genau.
The Whale, sondern auch Everything Everywhere All at Once mit den 7 Oscars, die es gab dafür. 7
genau.
waren es, ne?
Genau.
Außerdem auch ein Film, der Mitte Mai ins Kino kommt, Ari Aster.
Bo is Afraid.
Bo is Afraid, ganz genau. So viel aber erstmal also zu The Whale und zu dieser Produktionsfirma A24. Wir sind beim Casual Friday zusammen mit den beiden FilmkritikerInnen Jenny Zilker und Jörg Buttgereit. Wir sprechen über Themen, die uns in dieser Woche popkulturell beschäftigt haben. Und Jörg, das war bei dir ein neuer Comic, Blood of the Virgin von Sammy Harkham. Ja, was ist das für ein Comic?
Genau, also es ist nicht einfach jetzt nur so ein Comic-Heftchen, sondern es ist tatsächlich ein 300 Seiten starkes Autoren-Comic, sage ich mal. Also der Autor hat auch gezeichnet, was ja bei Marvel auch nicht so der Fall ist. Und es geht auf der einen Ebene um eine Huldigung an das Exploitation-Kino, wie ja der Titel Blood of the Virgin schon nahelegt. Es ist aber gleichzeitig auch eine jüdische Einwanderungsgeschichte und auch ein Beziehungsdrama über eine bröckelnde Beziehung, habe ich den Eindruck. Also mehrere Sachen laufen da parallel auf einmal. Und was mich natürlich zuerst total angesprochen hat, ist diese Liebe zum Exploitation-Kino. Das heißt, dieser Seymour ist ein im Irak geborener, in Australien aufgewachsener Einwanderer. Er ist verheiratet mit Ida, der Tochter eines ungarischen Holocaust-Überlebenden, und der dreht halt seinen ersten Film und versucht im Grunde diesen amerikanischen Traum, den wir alle aus Rocky und sonst wo kennen, zu leben. Also es ist im Prinzip so ein bisschen so ein Grindhouse-Rocky. Und mich hat total fasziniert, wie unaufgeregt das passiert und wie wenig exploitativ doch dieses Comic über den Exploitation-Film ist. Also ich habe halt ein großes Herz für diese Art von Filme, deswegen habe ich mich in dem sehr wiedergefunden. Was ich noch total beeindruckend fand, ist, dass eben diese Alltäglichkeiten und diese Banalitäten, mit die sich Seymour da so rumschlagen muss, dass die eben auch total anrührend gemacht sind. Zeichnerisch ist es jetzt nicht unbedingt so mein Fall, weil ich eigentlich eher wirklich mit amerikanischen Superhelden-Comics aufgewachsen bin und das mir ein bisschen zu sehr pädagogisch nach Tim und Struppi riecht alles. Aber es ist schon sehr schön, möchte ich sagen. Es gibt auch Sexszenen, die aber auch so wenig exploitativ sind. Aber er hat dann einfach irgendwann mal Sex mit seiner Frau, nachdem sie lange nicht wollte. Und man sieht dann tatsächlich, wie der Penis eindringt und so. Und das hat mich total überrascht, weil es eben so unaufgeregt. Und ich habe das einfach so weggelesen und habe danach gedacht, Moment, da hätte man doch jetzt mehr Kapital draus schlagen können. Das heißt, der Zuschauer der Leser wird sozusagen ständig damit konfrontiert, was er dann wohl sehen möchte, bekommt das aber dann irgendwie andersrum hinten reingedrückt. Jenny, du hast den auch gelesen, oder?
Ja, nicht ganz. Und ich mag dieses Thema total. Ich kann auch total nachvollziehen, dass du das so gut findest, weil das passt natürlich irgendwie sehr gut zu einem
Regisseur wie dir. Endlich mal ein intellektuelles Comic über
Filme. Ich finde auch die Beiläufigkeit sehr schön. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht als Comic, haut es mich nicht so um, weil mir ist viel zu viel Text da drin. Mhm. Also ich finde immer, wenn man schon mal diese Möglichkeit hat, mit Bildern zu erzählen, was ein Film macht, was auch ein Comic macht, das ist ja das Tolle am Comic. Der hat Text und Bild, genau wie Film.
Deswegen sagte ich Autoren-Comic halt, als Warnung.
Dann wäre es irgendwie schöner, wenn irgendwie auch die Bilder mich stärker beeindrucken würden. Ich finde auch die Texte nicht wirklich gut. Das ist irgendwie so runtererzählt. Also ich finde auch das ein bisschen klischiert natürlich mit der Frau, die natürlich nicht will. Und again, also andererseits, es gibt es, aber es ist trotzdem Klischee. Ich mag schon auch sehr gerne, wie du sagst, irgendwie, dass es eigentlich um Exploitation geht, aber eigentlich eben überhaupt nicht. Mhm. Und Blood of the Virgin ist auch so, also das ist man wird so reingezogen, es soll so ein Keyword sein und denkt, aber dann ist es eigentlich nur ein relativ lahmes Leben von einem relativ lahmen Typen, der nichts auf die Reihe bekommt. Ja, es hat mich, habe es wirklich tatsächlich gelesen, weil wir heute drüber sprechen, sonst würde mich das irgendwie, aber ich mochte das, es ist charmant, das haut mich nur nicht um.
Ja, es ist irgendwie so ein Alltagsblick auf Hollywood, den man so vielleicht sonst nicht kennt.
Ne? Die Nerds von Hollywood, die sind auch sympathisch. Ja?
Ja, das Irre ist ja, dass es halt zum Teil auch Rückblicke gibt in die Nazi-Zeit und wo man sozusagen so latent mit diesem realen Schrecken der Vergangenheit konfrontiert wird und dadurch diese Sachen, die da am Set machen, ständig sich gegenseitig mit Messern aufspießen und so, das wirkt total jungfräulich und unschuldig. Das ist halt auch ein sehr schöner Effekt.
Du sagtest ja auch, dass dich daran besonders so der Exploitation-Aspekt interessiert. Was genau interessiert dich denn daran?
Na, ich finde halt, dass der Exploitation-Film natürlich gerade aus heute politisch korrekter Sicht ja auch eine gewisse Ehrlichkeit hatte. Und wenn früher ein Film mit dem Titel Blood of the Virgin ins Kino kam, dann hat man auch alles bekommen, was man irgendwie erwartet hat. Gestern ist ja auch Evil Dead Rise angelaufen, ein Film, der früher Exploitation-Kino gewesen wäre und heute fast im Mainstream angekommen ist. Also ich glaube, es ist der fünfte Teil einer einst auf dem Index, sich in Deutschland auf dem Index befindenden Serie oder sogar bundesweit beschlagnahmt. Und mittlerweile sind diese Exploitation-Filme so hart und trotzdem regt sich niemand mehr darüber auf, dass das natürlich auch ein schöner Spiegel ist, dieses Comic. Wie war das damals? Wie Ja, oder wie unschuldig wirken diese Filme von damals heute, wenn man heute ins Kino geht und Warner Brothers hat bei der Premiere auf dem Fantasy Filmfest vor 2 Wochen Evil Dead Käsereiben an alle Zuschauer ausgegeben, weil in dem Film mal eine Wade abgehobelt wird. Das sind alles Sachen, die wären früher nicht denkbar
gewesen. Also die Frage, sind B-Movies jetzt im Mainstream angekommen?
Sind sie nicht, zumindest nicht in dem Fall, finde ich, weil dazu müssten Mainstream-SchauspielerInnen dabei sein, das sind sie nicht. Ne? Also das stimmt, Warner ist natürlich groß und man kriegt es auch mit, aber Mainstream wäre es dann, wenn irgendwie Kate Blanchett und Ryan Reynolds oder sowas mitspielen würden. Aber
es gibt ja andere Beispiele, also die Marvel-Filme oder die DC-Filme waren ja früher auch B-Movies.
Genau, ne? Also Comics waren früher B-Movies und sind jetzt im Mainstream. Bei Horror würde ich sagen, es stimmt, wir haben unser Verhältnis zu expliziter Gewaltdarstellung und den potenziellen Ängstigungen und diesen ganzen Geschichten oder Gewaltförderung und so hat sich natürlich bei uns auch verändert, weil wir, also unsere Generation und die jüngeren Generationen eine andere Medienkompetenz entwickelt haben und sich besser distanzieren können. Davon geht man, glaube ich, aus. Deswegen sind solche Sachen dann auch, wirken die nicht mehr ganz so stark, aber es gibt nach wie vor natürlich andere Fälle, die immer noch als schwer jugendgefährdend gelten oder die auf dem Index kommen würden. Index nicht, sondern die würden dann eben für Erwachsene oder für ab 16-Jährige.
Aber ist dem wirklich so? Ich habe wirklich die Hoffnung, sage jetzt mal, dass bei diesem Überangebot die Zensoren oder die Jugendschützer gar nicht mehr hinterherkommen. Wenn ich mir so eine Serie wie Dame auf Netflix ansehe, da klappt mir der Kiefer runter, dafür wäre ich früher ins Gefängnis gekommen.
Nö, das ist, also sage ich als Jugendschützerin jetzt, die ja für die FSF, also für Fernsehen, Private und eben Streamer guckt, natürlich gibt es dann auch ein höheres Aufkommen. Aber es gibt, die ganzen Sender haben eigene Jugendschutzbeauftragte, das wird schon noch alles geprüft. Es gibt natürlich sehr viel, das stimmt, ja, aber also ich habe nicht die Hoffnung, dass wir nicht hinterherkommen. Ich habe die Hoffnung, dass wir hinterherkommen und dass wir das nach wie vor einschätzen können. Es geht ja immer nur wirklich um Jugendschutz. Es geht nicht darum, irgendwas nicht zu zeigen. Mhm. Es geht nur darum, dass man es halt nicht Leuten zeigt, die da wirklich nachhaltig Probleme bekommen und in der Entwicklung gestört werden. Also insofern, hoffe ich mal.
Aber die Annahme geht natürlich davon aus, dass der Minderjährige nicht den Knopf von Netflix auf der Fernbedienung findet.
Es geht eher um Kinder. Ne? Es geht wirklich um Kinder, die überhaupt nicht genau wissen, was sie auf sie zukommt, die irgendwas, durch irgendwas reingezogen werden, durch eine kindliche Figur, durch irgendwas, was sie halt interessiert, wo sie denken, hoch, das ist aber ein niedliches.
Ne, so. Ja. Bei Evil Dead besteht wahrscheinlich jetzt die Gefahr nicht, weil da muss man ins Kino gehen, der ist ab 18.
Genau, und das ist auch richtig so. Da kann ja gemacht werden, was will ab 18, finde ich. Ja.
Und da, um nochmal auf B-Movies zurückzukommen, vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz den Begriff klären. Sind also B-Movies, ob da die Inhalte vielleicht von Horror in den Mainstream gewandert sind, weil an sich würde man ja auch sagen, B-Movies sind eigentlich die mit niedrigem Budget, was man
die man damals im Doppelprogramm als zweiten Film hinterhergeschoben hat.
Genau, was man ja jetzt von den Marvel-Produktionen und Evil Dead Rises nicht unbedingt sagen kann.
Nicht mehr. Ich habe mal ein Interview mit John Landis geführt, der ja mit Piranhas und Explorers und jede Menge Hollywood-Filme gemacht hat, der halt auch mit diesen Filmen aufgewachsen ist und der meinte, die B-Movies von gestern ist der Mainstream von heute. Und wenn er sich das damals vorgestellt hätte, hätte er nie gedacht, dass er sowas mehr erleben kann. Deswegen freue ich mich auch noch über jeden Marvel-Film oder über jedes Sequel von Evil Dead. Trotzdem ich mich mittlerweile langweile dabei, weil die natürlich viel zu perfekt sind und das Subversionspotenzial eben nicht mehr da ist, weil selbst ein Film wie Evil Dead 2, der viel Blut über die Leinwand schwappt, doch in gewisser Weise politisch korrekt ist. Und also, das waren die Filme damals nicht.
Was ich interessant finde, ist, dass du dich langweilst dabei, dass du sagst, es geht mir auch so, und zwar eigentlich aus anderen Gründen. Das ging mir immer schon, also oft so bei solchen Horror- oder Splatter-Filmen oder so. Ich finde ja oft, dass eben der Splatter dann irgendwie den Platz einnimmt von der interessanten Geschichte. Also immer dann, wenn es interessant werden könnte, wenn die Figur sich entwickeln könnte, wenn man einen Konflikt sieht, der eine Figur irgendwie, wo man dann denkt, was macht er jetzt? Dann ist im Prinzip Splatter da oder es gibt Horror, es gibt jemanden, wird der Kopf abgehackt, und das finde ich dann, das hat mich, also abgesehen davon, dass ich es eklig finde, das interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich ganz oft nicht, also auch bei diesem Talk to Me, den ich gerade gesehen habe. Das wäre eigentlich ein interessanter Film, wenn sich wirklich eine Figur entwickeln würde. Geht auch um eine Beziehung zwischen Tochter und Eltern und so, aber und Vater. Aber nein, es muss ja immer zwischendurch immer noch dieses Horrorzeug rein. Das ist wie bei einem Actionfilm. Da muss ja immer noch diese Action rein, und da hält die Handlung dann an, und das interessiert mich deswegen nicht. Ist mir zu wenig Handlung, ist mir zu wenig Konflikt. Und das ist
selbst bei den Superheldenfilmen digitalen Schlachten.
Man kann aufs Klo gehen, wenn die Schachten
20
kommen.
20 Minuten sind, genau. Also es ist ein Phänomen, weiß ich nicht, ob das die junge Generation auch hat oder ob nur wir das haben, die noch verwöhnt sind von Story.
Trotzdem jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, was man sich angucken kann, lesen kann. Also einmal Evil Dead Rise läuft im Kino, und wenn man eher einen Blick in die Vergangenheit von Hollywood der 70er Jahre haben möchte, dann kann man sich auch den Comic kaufen, Blood of the Virgin von Sammy Harkham. Erschien im Reprodukt Verlag und 296 Seiten, kosten 39 €. Der Casual Friday im Kompressor, heute mit den beiden FilmjournalistInnen Jenny Zilker und Jörg Buttgereit. Über ein aktuelles Thema dieser Woche wollen wir noch sprechen, nämlich über den neuen Kultursenator von Berlin, Joe Cialo, CDU-Politiker, lange Musikmanager bei Universal, davor in den 90er Jahren auch mal Sänger einer Metal-Hip-Hop-Band, war auch mal Türsteher. Aber diese Personalie wird ja im Augenblick erstmal so ein bisschen überschattet durch die Bürgermeisterwahl gestern. Darüber müssen wir vielleicht deswegen auch kurz reden, denn es brauchte 3 Wahlgänge, bis klar war, Kai Wegner von der CDU ist der neue regierende Bürgermeister. Das heißt, Abgeordnete aus dem schwarz-roten Bündnis zwischen CDU und SPD hatten offensichtlich in den 2 ersten Wahlgängen gegen ihn gestimmt, und hinterher brüstete sich dann die AfD, sie hätten dann schließlich für ihn gestimmt. Also an euch beide die Frage, wie haltbar wird diese Regierung sein?
Ja, ich meine, es gab auch schon andere Regierungen, die sehr wackelig reingekommen sind. Und ich hoffe, dass sie nicht so haltbar ist. Aber abgesehen davon, ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Also diese 86 Stimmen, die er dann hatte, die sind ja angeblich genau die Stimmen, die ohne AfD-Stimmen für ihn gestimmt haben müssten. Also weiß ich auch nicht, ob man jetzt daraus ableiten kann, dass es nicht funktioniert. Weiß ich nicht. Also wir sollen erstmal anfangen. Ja.
Ich habe auch keine Ahnung. Also ich habe das nicht mal gestern Abend mitbekommen. Ich habe den ersten Wahlgang habe ich irgendwie im Radio gehört, und dann hieß es schon, oh, na, wenn da mal nicht nachher die AfD jubiliert, und jetzt erzählt er mir, dass es genauso war. Also es ist wurscht, glaube ich. Wenn das jetzt so ist,
ist auch ein
dann
kleiner
ist es so.
Blick in die Kristallkugel. Sprechen wir über den neuen Senator Joe Cialo, Kultursenator. Wie gesagt, er kommt aus der Kreativbranche, hat schon verkündigt, er will sich für die Musiklabels, Veranstalter und Clubs einsetzen. Gleichzeitig ist er Manager, Katholik, kommt von der CDU. Welche Kulturpolitik wird von ihm zu erwarten sein? Was meint ihr?
Pop, so 2 Sachen, wo ich denke, das könnte, also könnte man ihm, könnte positiv sein. Ich finde natürlich gut, dass er anscheinend mal freigearbeitet hat, also freiberuflich als Künstler tätig war, weil das sind
Kulturschaffender.
Kulturschaffender. Genau. Und das ist ja tatsächlich immer wieder, man glaubt es nicht, ein großes Problem für PolitikerInnen zu verstehen, wie Leute, die freiberuflich sind, arbeiten. Also, sofern sie irgendwie immer sowas, also was an ihr erlebt haben, scheint ja wirklich was, ein Buch mit 7 Siegeln zu sein. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass er das vielleicht versteht. Ich finde natürlich gut, dass der Senat auf eine Art diverser geworden ist. Ich weiß nicht, wie wichtig das für ihn selber ist. Also ob er jetzt irgendwie solche Themen wie struktureller Rassismus, Mikroaggression, Ausgrenzung, ob das für ihn überhaupt eine Rolle spielt. Rassismus gibt es auch in der Kulturszene natürlich. Also auch in den Fragen, was wird gefördert, was nicht und so weiter. Wer kommt in die Clubs rein und wer nicht. Also insofern würde ich mich sehr freuen, wenn er vielleicht da eine große Sensibilität dafür dann beweist und sich dann beschäftigt. Gesagt hat er dazu
als Afrodeutscher.
Nichts. Als Afrodeutscher, genau.
Als Aber, liberaler Türsteher.
Ja, genau. Er selber als Türsteher. Geht das? Das hat er noch nicht gesagt. Ansonsten, ja, also dass er jetzt christlich ist, es ist, wie gesagt, nicht mein Cup of Tea, aber das stört mich auch nicht. Also ich habe nichts gegen die Werte. Wir müssen eigentlich in 100 Tagen nochmal sprechen darüber dann mal sehen. Ja.
Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass er auch ein Label gegründet hat und die Kelly Family rausgebracht hat.
Ja, einen guten Geschmack hat er auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, schon mal klar.
Gleichzeitig wollte er wohl auch afrikanische Künstler fördern. Davon.
Das ist aber nicht die Kelly Family.
Nee, das sind dann andere.
Das ist das Gegenteil.
Ja. Nun tritt er ja auch das Erbe von Klaus Leder an, alter linken Politiker, der war sehr beliebt. Ihm war ja Kommerzialisierung suspekt. Also gerade sagte immer, Kunst ist nicht dafür da, dass man da groß Geld verdient. Cialo sagt jetzt, das gehört zusammen. Also er hat da mehr wahrscheinlich so einen Management-Gedanken, den er vielleicht auch in die Kulturpolitik reinbringt. Er hat im Sender Phoenix Folgendes gesagt.
Es geht ja einfach darum, was kann ich tun und leisten, um diejenigen, die in der Stadt Kultur schaffen oder den kulturellen Institutionen, um sie zu supporten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Wie kann man der Kultur, den Künstlern helfen, dass sie mit dem, was sie machen, erfolgreich sind oder aber auch eine Erfüllung finden? Und Erfolg ist ja nicht immer nur monetär zu sehen. Erfolg ist einfach die persönliche Erfüllung mit dem, was man macht.
Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen schwurbelig, ja. Aber so ein bisschen der Gedanke, Geld und Kultur schließt sich nicht aus. Ist das nicht für eine Stadt wie Berlin, bei der es immer um arm, aber sexy ging, nicht auch wichtig? Gerade in Zeiten von steigenden Preisen auf dem Wohnungsmarkt, braucht Berlin nicht auch so einen kleinen Wandel jetzt?
Ja, also ich meine, wenn er jetzt damit bezweckt, dass die Leute sich nicht mehr weiter ausbeuten, dann ist es natürlich gut. Also reich und sexy ist auch nicht schlecht, ja. Also wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde auch, dass, was er gesagt hat, klingt erstmal so wie das, was jeder oder jede Kultursenatorin erstmal sagen würde, wir möchten die Kultur stärken, die Leute sollen davon leben können, aber natürlich geht es auch um was anderes, das ist alles und nichts. Und ja, Berlin braucht es, so wie jede andere Stadt. Also ich versuche dem erstmal jetzt irgendwie neutral gegenüberzustehen.
Also als alleinstehender Kulturschaffender ist man ja gewohnt, sich alleine durchzubeißen und eben auch die von dir eben zitierte Selbstausbeutung zu pflegen. Und selbst wenn die Geld versprechen, ob das wirklich bei den Leuten ankommt, also ich habe mir das nie ans Bein gebunden, da großartig Förderungen zu beantragen, weil mich das auch so viel Kraft gekostet hätte und eigentlich von dem Eigentlichen, was ich machen will, nämlich Kunst, abgehalten hätte.
Also aber du bist auch nicht unzufrieden jetzt, oder? Oder bist du sauer auf den Senat?
Nö, ich hab's einfach alleine durchgezogen, ja. Sag ich mal. Also ich bin froh, wenn du die mich in Ruhe lassen und wenn die mich nicht mehr bundesweit beschlagnahmen wie früher oder so, sondern einfach nur sagen, ja, mach mal, solange du Steuern zahlst, darfst du diesen Quatsch machen und du kriegst vielleicht auch noch ein bisschen Zuschuss bei der Krankenkasse.
Du brauchst Joe Cialo gar nicht.
Nee, ich bin ja aber auch alt, ne? Und die jungen Menschen, weiß ich nicht, wie das bei denen ist.
Aber insofern wäre ja vielleicht auch die Frage nicht, was ist von ihm zu erwarten, sondern was braucht es jetzt eigentlich für eine Kulturpolitik in Berlin? Gerade in dieser Zeit, wo die Stadt ja irgendwie im Umbruch ist. Es gibt auf der einen Seite natürlich die ganzen Hochkulturstätten, die gefördert werden, aber dann gibt es eben die Clubkultur, der es nicht so gut geht, die eben bei steigenden Mieten ums Überleben kämpft. Wie sehr will man dieses Image von Berlin als eben dieser Underground-Stadt, wie sehr will man das bewahren und kann man das bewahren so künstlich?
Das ist auch ein zweischneidiges Ding, weil einerseits natürlich ist es gut, wenn er die Clubs unterstützt und natürlich ist das auch fair und ich bin da dafür. Auf der anderen Seite, wie underground kann denn ein Club sein, wenn er unterstützt wird? Das ist ja unser altes Dilemma in diesem ganzen Thema.
Wenn 500 Leute vor der Tür stehen
genau,
und warten.
Wenn alle 500 TouristInnen vor der Tür stehen und warten und sagen, ich habe gehört, das ist ein toller Club. Also natürlich ist das alte Problem. Berlin war natürlich noch nie so sexy wie zu der Zeit, als die ganzen Clubs illegal waren und keiner Geld hatte. Auf der anderen Seite haben sich alle ausgebeutet. Ich glaube, das kriegt er auch nicht hin, das zu klären.
Ja. Wobei es da auch ganz konkret geht also wenn er sagt, er will Clubs als Kulturstätten anerkennen, dann geht es wohl auch darum, dass es Auswirkungen hätte. Jetzt sind es eben Vergnügungsorte, die sind gleichgestellt wie Casinos und Bordelle. Und wenn sie Kulturstätten sind, dann sind sie eben den Theatern gleichgestellt.
Das war auch schon eine Idee, die auch schon lange natürlich rumwabert, ne? Die also schon oft gefordert wurde und so. Und das, also erstmal das zu machen, finde ich erstmal gut. Soll er von mir aus mal gucken, was dann passiert und ob dann die Rezeption von Underground oder so hat sich vielleicht auch geändert oder so. Vielleicht wird das auch nicht mehr so vage und braucht man das auch gar nicht mehr so sehr, ich weiß es nicht. Ja.
Mir fällt da gerade ein, ich habe mich gerade beschwert, dass es nie gefördert wurde, ist ja Quatsch. Ich habe in Dortmund am Stadttheater mehrere Jahre hintereinander inszeniert und das hat natürlich die Stadt Dortmund bezahlt und das ist natürlich für freischaffende Künstler auch dann eine Art Triumph und das ist natürlich toll, wenn man so eine Anerkennung bekommt und dann so richtig bezahlt wird mal für einen kurzen Zeitraum. Mhm. Also her mit dem Geld, Herr.
Hallo. Eine andere Sache ist ja auch noch, er ist ja ein Quereinsteiger. Ne? Wie viel Ahnung hat er von Förderung von der Kulturpolitik? Wäre auch noch eine Frage an seiner Seite. Ist ja jetzt immerhin eine Staatssekretärin für Kultur, Sarah Wedel-Wilson, von der man denkt, dass sie durchaus Erfahrung hat. Also da hat er sich auch jemand Gutes an die Seite geholt. Nichtsdestotrotz denkt man bei so einem Quereinsteiger, also da denke ich zumindest auch an einen, den wir schon mal hatten, der auch von Universal kam, nämlich Tim.
Den Volksbühnenzerstörer,
Tim Renner, genau. Mhm. Aber es sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Typen, oder? Der eine eher so, hoppla, hier bin ich und neugierig, informativ, fragend.
So ein Geschmack für Management und ein gutes Verkaufen und so haben, glaube ich, beide so ganz gut. Und
was
so,
ja nicht falsch sein muss, weil wenn man ein Produkt hat, soll man das auch an den Mann bringen.
Und so eine Mainstream-Affinität haben sie, glaube ich, auch beide. Ne? Also die sind also durchaus so und ich glaube, die hören sich auch beide gerne reden, aber vielleicht muss man das auch tun, wenn man in die Politik will und von allen Leuten gehört werden will. Wie gesagt, er hat noch nichts gemacht, außer jetzt zu reden. Ne?
Genau, wir sprechen uns in 100 Tagen wieder.
Ja, gerne.
Soweit also unsere Gedanken zum neuen Kultursenator von Berlin, Joe Cialo. Und das war auch unser Casual Friday hier im Kompressor. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, bei den beiden FilmkritikerInnen Jenny Zöker und Jörg Buttgereit. Vielen Dank.
Gerne.
Bitte.